Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Der Salonfinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein heutiger Gast hatte schon eine Ausbildungsstelle als Landschaftsgärtner sicher und in letzter Sekunde hat er dann doch noch eine Stelle bei der Bausparkasse bekommen. Der Startschuss für eine große Karriere. Unterdessen war er dann Vorstand, Aufsichtsrat und heute macht er seine eigenen Sachen mit seiner eigenen Firma. Ja, und er sagt, nur wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man auch, wo man hingehört. Darüber und über ihn wollen wir natürlich mehr erfahren. Herzlich willkommen, Harald Christ. Hallo, schön, dass du da bist. Harald, du siehst blendend aus. Wir kennen uns schon ein Weilchen und ich muss sagen, man muss zweimal hingucken. Du hast ganz schön abgenommen so.
Ist das so?
Ja. Machst du so viel Sport?
Nö.
Was ist dein Geheimnis?
Weniger essen.
So, einfach.
Also für alle, die sich um Ernährung kümmern, Zucker ist das Geheimnis.
Okay.
Zu viel Zucker ist im Grunde genommen ja Gift.
Und, also...
Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, man kann ohne Diät abnehmen, man muss einfach auf den Zuckerkonsum achten.
Vielleicht noch eine weitere Karriere als Abnehm-Influencer?
Nö, das sicherlich nicht, ich esse viel zu gerne.
Aber wo du Gift sagst, können wir auch gleich mal über Politik sprechen. Wir hatten die Wahl.
Also erstmal muss ich eins korrigieren.
Ja.
Ausbildung als Industriekaufmann bei den Stadtwerken Worms.
Okay.
Danach die Bausparkasse.
Ich war zu schnell. Aber lass uns gerne über Politik sprechen. Das ist ja auch ein Feld, was dir sehr am Herzen liegt. Demokratie, Vielfalt, du setzt dich sehr stark dafür ein. Jetzt haben wir die Wahlen in Sachsen und Thüringen gesehen, die AfD sehr stark, 30%. Macht dir das Sorge?
Das macht mir große Sorgen, weil das beschreibt ja einen allgemeinen Zustand. Und ich will es mal so formulieren, der Zustand ist der, dass viele Menschen der derzeitigen Politik es nicht mehr abnehmen, sich um ihre Probleme zu kümmern, die Probleme zu lösen. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen den Zugang zu ganzen Bevölkerungsgruppen, sehr stark im Osten. Aber dieser Zuspruch von den extremen Parteien, populistisch extremen Parteien, so will ich es mal beschreiben, ist ja nicht nur im Osten zu sehen, sondern auch im Westen. Also in Rheinland-Pfalz, da komme ich her, hatte die AfD bei der Europawahl in manchen Städten Ludwigshafen, Kaiserslautern 25-26%. Das sind ähnlich starke Ergebnisse. Also es ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern mittlerweile ein Phänomen, was wirklich mir Sorgen macht. Ja, und wir erreichen diese Menschen nicht mehr. Und ich bin weit davon weg, jetzt alle, die in einem demokratischen Prozess diese Parteien wählen, jetzt in die rechtsextreme Ecke zu stellen. Das wäre mit Sicherheit falsch. Es sollte lieber ein Warnzeichen an die derzeitige Politik sein, dass wir, glaube ich, vieles zu ändern haben. Vor allem wieder gute Politik für die Menschen zu machen, die es tagtäglich auch zu Recht einfordern auch betrifft.
Du bist ja mit 16 so langsam aktiv in der Politik geworden.
Ja.
Wie schafft man es auch gerade die jungen Leute, die auch viel rechts gewählt haben, da vielleicht wieder abzuholen, ihnen eine Perspektive zu geben?
Na, was mir auch große Sorge macht, wenn wir die letzte Bundestagswahl nehmen, 2021, dann hatten ja die FDP zum Beispiel, die Grünen, sehr starke Ergebnisse, gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern. Das fand ich auch wirklich gut, dass doch sehr viele Jungwähler sich an diesem demokratischen Prozess beteiligt haben, weil Demokratie geht uns ja alle an. Demokratie lebt ja vom Mitmachen und der Souverän, die Bürgerinnen und Bürger, die Wahlberechtigten haben ja am Wahltag die Möglichkeit, durch ihre Stimme ein Programm, eine Partei und auch eine politische Richtung zu wählen. So, wenn ich die Ergebnisse jetzt nehme, gerade bei den letzten Umfragen, wie stark gerade die auch da wieder extremen Parteien, also die AfD, ja, die ja gesichert als rechtsextrem bezeichnet werden kann und darf, oder auch eine Wagenknecht-Partei, die ja sehr stark auch im populistischen Umfeld unterwegs ist, wie die auch im Social Media quasi Zielgruppen erreicht und junge Menschen sehr stark undifferenziert quasi diesen vermeintlichen Parolen oder diesen einfachen Lösungen oder dieser Polemik auf den Leim gehen, dann ist es schon etwas, wo wir dafür Sorge tragen müssen, viel mehr uns diesen Sachthemen zu stellen und vor allem den Problemen zu stellen und den Herausforderungen, was junge Menschen heute von Politik erwarten. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die etablierten Parteien nicht verstanden haben, dass sich die Sichtweise von Wählerinnen und Wählern, gerade von jungen Menschen, auf Politik verändert hat und auch zu wenig verstanden haben, dass auch die Art und Weise, wo ich meine Meinung bilde, wo ich Informationen konsumiere und wo Kommunikation stattfindet, nämlich nicht nur in den etablierten Zeitungen, so wie die Älteren das ja gelernt haben über viele Jahre, sondern vor allem in diesen sozialen Resonanzräumen heute Meinung gebildet werden. Da müssen die etablierten Parteien sehr viel stärker auch umdenken. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man reflexartig auf schlechte Wahlergebnisse und auf schlechte Umfrageergebnisse mit der falschen Methodik reagiert. Und ich hoffe sehr, dass viele der Verantwortlichen in den Parteien, und ich bin sehr parteiübergreifend unterwegs zwischenzeitlich, also nicht mehr parteipolitisch, sondern gesellschaftspolitisch parteiübergreifend unterwegs, dass da wirklich das auch jetzt zu einem wirklichen Weckruf führt. Aber man merkt das zum Beispiel, wenn die Wahlergebnisse an dem Wahltag dann am Abend noch oder am nächsten Tag schon wieder relativiert werden. Also ich hätte einen Tag vorher schon sagen können, was am nächsten Tag gesagt wird. Und die Menschen, die dazuhören, die fühlen sich dann bestätigt. Also da muss einfach jetzt mehr passieren. Und unsere Demokratie ist nicht hausgemacht, dass unsere Demokratie immer so sein muss, wie wir sie nach dem Krieg erlebt haben. Wir dürfen eins nicht vergessen. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen ist gerade mal so alt wie unsere Demokratie, wenn ich mal die Demokratie in Deutschland in das Jahr 1949 zurücknehme. Alles, was davor war, war Diktatur mit dem Zeitpunkt oder dem Zwischenspiel der Weimarer Republik. Und das war eher ein Versuch auf Demokratie. Das hat ja am Ende nicht funktioniert, wie wir wissen. Und das ist eine Herausforderung an uns alle. Wir sind alle darauf, ja, ich appelliere an alle, sich wirklich im demokratischen Prozess einzubringen.
Du sagst, die Politik muss da ihren Weg finden. Kann die Ampel da jetzt irgendwie umschwenken und auch vor allen Dingen die Partei, der du nahe bist, der FDP, die hat ja besonders Probleme gerade mit knapp um die 5%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also was kann die Regierung denn jetzt machen? Hat sie noch eine Chance?
Naja, erstmal muss die Regierung bis zum Wahltag halten. Ja, das ist ja auch nicht ausgemacht. Ich hoffe das, und zwar nicht, weil ich der Meinung bin, dass das die beste Politik ist, die für das Land vorstellbar ist, sondern Neuwahlen in einem Umfeld, und das müssen wir auch mal deutlich machen, großer geopolitischen Herausforderungen. Wir haben einen schrecklichen Krieg in der Ukraine verursacht durch Russland, wo kein Mensch heute sagen kann, wie das ausgeht die nächsten Wochen und Monate. Die Situation ist sehr fragil und alles, was man so sieht und liest, ist leider Gottes nicht so, dass man davon ausgehen darf, dass das bald vorbei sein wird und schon gar nicht so vorbei sein wird, dass es für die Ukraine, auch wenn wir uns das alle wünschen, optimal läuft. Das ist schwierig. Wir haben eine schwierige Wahl in den USA, das können wir auch nicht ausblenden. Und da ist es völlig unabhängig, ob Herr Trump oder Frau Harris die Wahlen gewinnt. Amerika geht einen anderen Weg, das war die letzten Jahre auch schon erkennbar. Diese Tatsache, dass Amerika sich um unsere Sicherheit kümmert und auch noch bezahlt. Die Zeiten sind vorbei. Das heißt, es werden viel mehr Verantwortung auf Europa, auf Deutschland zukommen. In Zeiten, wo ohnehin der Haushalt auf Kante genäht ist, das wird uns fiskalpolitisch vor große Herausforderungen bringen. Wir haben erhebliche Konfliktherde rund um Israel, Palästina und die gesamte Region, die destabilisiert ist. Wir haben die Situation, was passiert in China, und wir als Deutsche, als Exportland sind bei allen diesen Konflikten automatisch mit betroffen. Und was wir jetzt nicht gebrauchen können, sind vorgezogene Neuwahlen. Im September nächsten Jahres ist die ordentliche Wahl zum Bundestag. Und dann können die Wählerinnen und Wähler, die souverän, mit ihrer Stimme dann eben den Parteien durch ihre Stimme eine Legitimation geben, eben eine neue Regierung zu bilden, wie auch immer die aussieht. Jetzt muss man fairerweise sagen, und da tragen auch Medien eine Verantwortung, wir alle eine Verantwortung, es ist gar so einfach, immer die Schuld jetzt zum Beispiel auf der Ampel abzuladen. Ja? Ja, da werden sicherlich Fehler gemacht. Ja, da könnte vieles besser gemacht werden. Aber ich will es einfach mal ein bisschen einordnen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich war ja bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Ich war ja einer der 5 Mitglieder der Verhandlungsdelegation der FDP, der Partei.
Auch Schatzmeister.
Auch Bundesschatzmeister. Deswegen war ich auch gesetztes Mitglied dieser Fünferkommission. Davor war ich ja 31 Jahre Mitglied der SPD. Kommen wir vielleicht noch dazu später. Da wurde ein Koalitionsvertrag verhandelt zwischen SPD, den Grünen und der FDP, wo wirklich ganz viele positive Aspekte drin waren. Und dieser Koalitionsvertrag war auch ausfinanziert, also haushaltspolitisch sehr belastbar. Es war viel Geld da, um viele wichtige und für Deutschland notwendige Zukunftsprojekte voranzubringen. Die Regierung hat sich zum Jahresende 2021 konstituiert und am 24. Februar 2022 war der Angriffskrieg. Ab diesem Zeitpunkt war nichts mehr, was vorher man für die nächsten 4 Jahre planen konnte, planbar. Warum? Ich will es nur in ganz kurzen Worten machen. An diesem Tag war völlig klar, dass wir sehr stark unsere Abhängigkeit von russischem Gas zu spüren bekommen. An diesem Tag war klar, dass wir diese Abhängigkeit abbauen müssen, dass die Energiekosten hochgehen. Ab diesem Tag war klar, dass die Lieferketten Probleme bekommen. Ab diesem Tag war klar, dass wir eine sprunghafte Steigerung der Inflation bekommen. Eine sprunghafte Steigerung der Inflation heißt für die Arbeitnehmerinnen, für die Arbeitnehmer, für die Rentnerinnen und Konsumenten eine Enteignung von dem Sparvermögen, von dem Anlagevermögen, von der Altersversorgung. Und man reagiert immer, wenn man entscheiden muss, gegen Inflation oder für Wirtschaftswachstum, entscheidet man sich immer als erstes, die Inflation in den Griff zu bekommen. Das heißt, die Notenbanken waren dann in der Situation, in einer Geschwindigkeit, die Zinsen zu erhöhen, wie das nach dem Krieg nicht vorstellbar war innerhalb kürzester Zeit. Das hat dazu geführt, dass keine Finanzierbarkeit auch des Bundeshaushalts mehr in dieser kurzen Zeit umfinanziert werden konnte. Ich will sagen, alleine heute müssen wir über 40 Milliarden pro Jahr mehr aufwenden für Schuldendienst, also für Zinszahlung, als das 2021 im Koalitionsvertrag verhandelt wurde und auch berechnet wurde. Das heißt, wenn man heute die Neuverschuldung um 45, 46 Milliarden nimmt und Sie wissen, dass Sie über 40 Milliarden mehr Schuldendienst aufnehmen müssen, also ohne diese gesamte Entwicklung hätten wir ganz andere Situationen. Das heißt, wir hätten all das Geld für die notwendigen Projekte umzusetzen. Und dann will ich mal eins sagen, alles in allem, was haben wir 2022 diskutiert? Energiekrise. Bekommen wir, ist Energie überhaupt noch bezahlbar? Die Energiekosten sind ja hochgegangen, wie schon gesagt. Mittlerweile sind wir auf Vorkrisenniveau runter. Immer noch zu hoch, aber wir sind deutlich runter. Wir haben innerhalb kürzester Zeit es geschafft, alle diese Krisensituationen, und zwar diese Bundesregierung, in den Griff zu kriegen. Und das ist auch eine Leistung. Und das muss man allen, die so im Kurzzeitgedächtnis sind, mal sagen. Also wenn man die Regierung kritisieren will, dann sicherlich nicht für das Krisenmanagement. Da gibt es ganz, ganz viele andere Punkte, wo man sie berechtigterweise kritisieren kann und auch soll und auch muss. Aber wissen Sie, mir hat ein Spitzenmann der Unionspartei, ich sage jetzt keinen Namen, eine sehr bekannte Persönlichkeit gesagt, was würde ich eigentlich in der Verantwortung heute anders machen? So viel bleibt da nicht, weil der Haushalt ist der Haushalt. Die Schuldenbremse ist die Schuldenbremse. Das heißt, das, mit dem man rechnen kann, mit dem man rechnen muss, mit dem man planen kann, mit Nuancen, die man im Sozialhaushalt oder bei Investitionen, wo man vielleicht die eine oder andere Priorität verändern kann. Am Ende hat keiner den Zauberstab in der Schublade und kann eine Situation verändern, die eben fiskalpolitisch vorgegeben ist. Also ich bitte, ja, Kritik an der richtigen Stelle. Da gibt es viel, was man kritisieren kann, aber ein bisschen auch ja, die Kirche im Dorf lassen, weil wem nutzt das alles? Es nutzt am Ende immer den Populisten überwiegend.
Du bist ja der Mann der Zahlen und hast schon gesagt Bundesschatzmeister, aber natürlich auch in den Unternehmen, wo du warst. Du kennst dich aus, wie man Unternehmen führt. Ist es da richtig, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wo die Wirtschaft praktisch mit Nullwachstum gerade so dahin schrammt, da auf so eine Schuldenbremse auch wirklich zu beharren? Gerade du als FDPler, muss man da nicht investieren in schwierigen Zeiten?
Ah, das ist ein netter Versuch, von dir jetzt eine Schlagzeile morgen zu produzieren, auf die die Zeitung dann draufspringen. Aber du hast es ja vorhin selbst gesagt, Ich bin ja komplett unabhängig und da ich jetzt keine parteipolitische Ideologie verbreiten muss, habe ich eine persönliche Meinung und die ist sehr übergreifend und die muss auch nicht in irgendeine Schublade passen. Übrigens, das ist auch ein Appell an die Regierungsparteien, auch an die Opposition. Wir haben ein paar echt große Herausforderungen, Probleme, die können wir nicht ideologisch in irgendeiner Parteitaktik beantworten. Da müssen wir auch mal die Kraft, den Mut haben, zu sagen, es gibt genügend Punkte, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, sich streitet, aber es gibt auch Dinge im Interesse des Landes, da müssen Partikularinteresse oder Parteiinteresse mal zurückstehen. Und du hast jetzt ein Thema erwähnt. Mal kurz das zur Schuldenbremse. Die Schuldenbremse steht in der Verfassung. Das heißt, Christian Lindner hat gar keine andere Chance, als sich verfassungskonform zu bewegen. Wenn er das nicht tun würde, gibt es irgendwann eine Klage der Opposition, da gibt es eine höchstrichterliche Rechtsprechung in Karlsruhe und da wird der Haushalt eben zurück zur Nachverhandlung geschickt. Also im Grunde genommen, er muss sich an die Schuldenbremse halten.
Stichwort wäre Notlage.
Das mal in Klammer. Ja, Notlage, da gibt es sehr enge Interpretationsspielräume. So, aber jetzt will ich mal an das grundlegende Thema ran. Ich würde mir eine Reform der Schuldenbremse wünschen. Und zwar genau an dem Punkt, wo es darum geht, Investitionen in die Zukunft, die in Wachstum und in Nachhaltigkeit einzahlt. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Das geflügelte Wort ist ja, wir wollen unseren jungen Generationen, viele schauen ja vielleicht heute zu, nicht mehr Schulden überlassen, nicht einen Schuldenberg hinterlassen und wir wollen, dass sie auch nicht die Schulden, die wir heute machen, morgen zurückbezahlen müssen. Aber wollen wir den jüngeren Generationen ein marodes Bildungssystem überlassen? Wollen wir den jungen Generationen ein Land hinterlassen, was im Bereich Forschung, Entwicklung, Erfindung in der gesamten Innovationskraft international verliert? Wollen wir ein Land hinterlassen, wo Brücken nicht mehr funktionieren, wo Schleusen nicht mehr funktionieren, wo Autobahnen und Straßen marode sind oder die Bahn nicht funktioniert? Wollen wir das? Wir wissen doch alle, die unternehmerisch Verantwortung tragen. Eine Investition, die ich heute nicht tätige, in wichtige Infrastruktur, die werde ich irgendwann tätigen müssen, nur sie wird teurer und diese Entscheidung wird mir niemand abnehmen. Deswegen bin ich in erster Linie schon auch für Sparen und für Priorisierung, ganz klar. Da bin ich der Meinung von Christian Lindner. Ich bin aber auch, wenn es um nachhaltige Investitionen geht, in Infrastruktur, in Digitalisierung, in KI, in Bürokratieabbau, in Forschung, Entwicklung, in Schulen dafür, dass man in Sicherheit, in unsere Verteidigungsfähigkeit, dass man dort auch kräftig investiert, weil wir haben gar keine andere Chance. Wir werden eine Bundeswehr und das weiß auch jeder. Man kann den Menschen auch die Wahrheit zumuten, mit den 100 Milliarden nicht dahin kommen, wo wir hinkommen müssen, um das Abschreckungspotenzial aufzubauen, um gegenüber Russlands und anderen feindseligen Staaten zu zeigen, dass wir eine wehrhafte Demokratie auch sind. Im Zweifelsfall auch, wenn es um solche Konflikte geht. Da werden keine 100 Milliarden reichen, da wird man wahrscheinlich 200 oder 300 Milliarden brauchen. Und irgendwo muss das Geld herkommen. Also ich bin für eine parteiübergreifende Reform der Schuldenbremse, weil ich der Meinung bin, eine Schuldenbremse eignet sich nicht, wenn sie zu Lasten der Fortschritt und der Zukunft des Landes stehen, darauf Politik zu machen. Ich sage aber auch, es darf nicht dazu genutzt werden, um den Sozialhaushalt immer weiter auszubauen und aufzublähen, weil auch da haben wir, glaube ich, wichtige Voraussetzungen für Menschen, die Hilfe brauchen und die in der sozialen Marktwirtschaft, in dem Sozialen auch Hilfe bekommen sollen, aber wir haben auch sehr viel Missbrauch und auch da müssen wir natürlich dran. Also eine Kombination Reform der Schuldenbremse mit Priorisierung im Haushalt und natürlich auch sparen und vielleicht ein bisschen mehr Geld an der anderen Stelle ausgeben. Letzter Satz. Wir haben in Deutschland eine Staatsschuldenquote im europäischen Vergleich, wenn ich es mit Frankreich, Spanien, Griechenland sowieso, aber auch Großbritannien, Italien nehme von, wir sind bei ungefähr 60-65%, die anderen Länder sind bei 120-130%. Wir waren zu Corona-Zeiten und zum Zeit der Finanzmarktkrise bei über 80%. Ich sage mal, ein Nichtwachstum zu Lasten noch einer immer schlechter werdenden Infrastruktur ist am Schluss schädlicher, als mal für 3-4 Jahre auch in Kauf zu nehmen, dass man wieder kräftig investiert.
Letzte Frage im Bereich Politik.
Ja.
Als FDPler. Wird die FDP in den Bundestag wieder einziehen? Schafft man die 5% und ist Christian Lindner dafür noch der richtige Mann?
Christian Lindner ist der richtige Mann, weil ich keinen anderen kenne in der FDP, und ich kenne sie alle, dem ich ähnliche Fähigkeiten zuschreibe wie Christian Lindner. Man darf auch nicht vergessen, es ist auch kein einfacher Job. Erstens mal in einer Ampelregierung, ja, und dann auch noch unter diesen ganzen Umwelteinflüssen, die ich jetzt gerade skizziert habe, da den Kurs zu halten. Und ich wünsche mir, dass die FDP in den Bundestag einzieht, aus mehreren Gründen, nicht nur, weil ich Mitglied da bin, sondern weil eine Partei, die auf freien demokratischen Grundsätzen steht, gebraucht wird und weil auch im nächsten Bundestag sich wieder Regierungen bilden müssen. Und dort ist es, glaube ich, ganz gut. Und es hat die FDP die letzten Jahre gezeigt, auch eine Kraft der wirtschaftlichen Vernunft des Mittelstandes und der Mittelschicht zu haben, die auch dafür Sorge trägt, dass, ich sag mal, die unterschiedlichen Koalitionäre vielleicht nicht auf so verrückte Ideen kommt, wie das immer mal schnell passieren kann. Also ich wünsche mir das. Ich wünsche mir aber auch, um es deutlich zu machen, ne, eine starke Union. Ich wünsche mir auch, dass die Grünen weiterhin eine ordentliche Rolle behalten, ob in der Regierung, ob in der Opposition, das müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und ich wünsche mir auch, dass die Sozialdemokratie nicht weiter abschmiert. Ich wünsche mir eine Stärkung dessen, was ich als demokratisches Parteienspektrum sehe, der etablierten, seriösen Parteien, auch wenn ich mit manchen Linken und anderen Auslegern dann auch so meine Probleme habe innerhalb der Parteien, aber das stärkt unsere Demokratie. Alles, was den Rechtspopulisten, Rechtsextremen mehr Zuspruch gibt, das ist etwas, was ich wirklich schädlich für das Land sehe. Deswegen wünsche ich allen Parteien, den Regierungsparteien der Opposition, gute Wahlergebnisse. Und dann müssen die gucken, wie der Wählerin, Wähler sich entschieden hat und was sie damit anfangen.
Wir schwenken mal ein bisschen. Du bist ja sehr aktiv mit deiner eigenen Firma, Christ & Company. Ja. Hat nichts mit dem Juwelier Christ zu tun. Ne? Nicht, dass da jemand daran denkt, dass du auch noch Schmuck machst. Jetzt hast du gerade die Firma oder die Anteile von Joschka Fischer gekauft. Also du hast dich nochmal wieder vergrößert. Wie viele Mitarbeiter hat jetzt deine Firma?
Ja, also wir sind eine Boutique. Wir sind so klein, dass wir uns noch alle kennen, aber so groß, dass wir viel machen können. Wir sind so um die 70 Kollegen, Kollegen von Altersgruppe. Jüngster Mitarbeiter dürfte so 17 sein, 16 jetzt demnächst. Und die älteste Mitarbeiterin ist 80. Die arbeitet noch. Also ich habe letztes Jahr die Buchhalterin, die wollte dann doch irgendwann mal in Rente gehen, die war dann auch 80 geworden, hat gesagt, mit 80 ist Schluss. Wir haben noch eine Mitarbeiterin, die ist auch 80, die will noch weitermachen.
Bist du so ein guter Arbeitgeber, dass die Leute bleiben wollen?
Ach, das müssen die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter entscheiden. Ich sage einfach mal, ich bin ein Arbeitgeber, der nicht aufs Alter schaut, sondern wirklich einen Wert drauf legt, dass man generationsübergreifend vernünftige Perspektiven für Menschen gibt, die einfach Freude am Arbeiten haben, bereit sind, sich einzubringen und was bewegen wollen. Und für mich war Alter noch nie ein Qualitätsmaßstab, sowohl nach unten als auch nach oben. Ja, und wenn jemand mit 80 sagt, ich mache noch einen Job und will mich einbringen und ist klar im Kopf, ja, warum nicht?
Ja. Der Zukauf der Firma von Joschka Fischer, was gibt das jetzt für neue Möglichkeiten für euch?
Na, das hatte für uns drei Aspekte. Ich kenne ja Joschka sehr lange. Und er war auch mit 76 jetzt in der Phase, wo er gesagt hat, es ist sein Lebenswerk nach der Politik. Und was ich ihm hoch angerechnet habe, dass es ihm gar nicht mal so sehr um die Optimierung seines eigenen Kaufpreises ging, sondern eher für eine Heimat, für das, was er mit seinem Kollegen Dietmar Huber aufgebaut hat, für seine Mitarbeiter. Er wollte das in guten Händen sehen. Er hätte wahrscheinlich mit anderen vielleicht auch noch einen anderen Kaufpreis verhandeln können. Nee, er hat dann gemeint, wir machen das zusammen. Und auch das ist soziale Verantwortung, das will ich mal ausdrücklich positiv erwähnen. Und Fischer hatte drei Aspekte. A hatte der und hat, wir sind jetzt unsere Kollegen, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, top motiviert. Fachkräftemangel, sage ich nur, die hätten wir auf dem Arbeitsmarkt gar nicht gewinnen können. Und da haben wir sie mit dem Zusammengehen mit Fischer, wobei wir weiterhin zwei GmbHs haben, aber durch das Zusammenwirken jetzt haben wir tolle Kolleginnen und Kollegen hinzugewonnen. Hätte der Arbeitsmarkt nicht hergegeben, zumindest nicht mit großem Aufwand, das eine. Das zweite, ein paar sehr spannende Kundenverbindungen, auch internationale Kunden. Und das dritte, und das steckt schon in dem internationalen, Joschka Fischer hat ja eine jahrelange Kooperation mit Madeleine Albright, der frühen Außenministerin der USA, Demokratin, die eine sehr große Agentur mit Partnern aufgebaut hat in den USA. Und da besteht seit vielen, vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit, eine Kooperation. Und wir mit unserem zunehmend internationaleren Spektrum an Themen können da natürlich jetzt auch diese Netzwerke und diese Brücke nach Nordamerika in diesen ganzen Zeiten, wo ja Nordamerika für uns auch ja, spannender und herausfordernder wird für die deutsche und europäische Wirtschaft, gut nutzen. Das waren also drei Aspekte, hat gepasst, haben wir gemacht.
Gemacht hast du auch gute Investments, ja. Und du hast jetzt gerade in Aleph Alpha KI-Unternehmen investiert, mit vielen anderen Investoren noch, aber insgesamt wurden über 500 Millionen Euro, Dollar investiert, also eine ordentliche Summe. Du bist einer der Investoren. KI, das Thema, an dem man auch nicht vorbeikommt?
Na, wir haben ja letztes Jahr, und das ist nicht mein Zitat, weil ich darf darüber nicht öffentlich sprechen und auch nicht im nicht öffentlichen Raum, weil wir einfach, wenn man so eine M&A-Transaktion macht, dann unterschreibt man halt eine ziemlich stramme Vereinbarung mit entsprechenden Haftungen. Deswegen kann ich nur sagen, was ich selbst gelesen habe, das ist ja öffentlich, und da stand, dass unser Verkauf von CheetoK im letzten Jahr auch ein KI-Unternehmen, so wie man lesen konnte, der größte KI-Deal, den es bisher gab in Deutschland, war oder ist. Nehme ich zur Kenntnis, ich kommentiere es nicht, aber das muss man vorweg sagen. So. Und wir haben uns als Beratungsgesellschaft mit unserer Überschrift Combining Advice Investment, also wir beraten ja nicht nur, wir investieren auch. Meine Company ist ja aufgebaut in mehreren Bereichen. Das eine ist das klassische Beratungsgeschäft in mehreren Facetten, das andere ist das Venture Investment Geschäft und dann gibt es noch das Asset Management und dann noch ein paar andere Themen. Haben wir uns sehr stark auf dieses Advice Investment konzentriert und da sehr stark in den Innovationsfeldern KI, alles was mit Digitalisierung, mit Cybersecurity, mit Cloud, mit all diesen Zukunftsthemen zu tun hat, zum einen, und zum anderen im Bereich Nachhaltigkeit, Transformation, ESG, also was Mittelstand und Großunternehmen jetzt gerade vor der Brust haben bei der Gestaltung der Transformation, da auch beratend und auch zunehmend auch als Investoren. Und dort war eben so, dass wir sehr stark eintreten für Souveränität. Also wem gehören unsere Daten? Wer hat Zugriff auf unsere Daten? Es geht um Datensouveränität. Die Regel ist die, dass die Hyperscaler unsere Daten entsprechend ja gerne nutzen, die Bewertungen in den USA stattfinden und wir in Deutschland die Preise zahlen. Wir aber am Ende auch die Zeche dafür zahlen. Wenn die Preiserhöhung vornehmen, kann man ja kaum noch was dagegen machen, sondern das muss man einfach mitgehen. Das ist auch in Ordnung. Ja, also das ohne diese großen Unternehmen, ob das Microsoft, Google oder egal wie sie heißen sind, ist es natürlich auch nicht möglich. Die gehören heute dazu. Aber es gibt so ein paar Bereiche, da hätten wir gerne, dass unsere Daten in Deutschland und in Europa bleiben, das heißt geschützt werden, weil wir wollen uns ja auch nicht in neue Abhängigkeiten begeben. Und da war Aleph Alpha, wenn man die Süddeutsche richtig lesen kann, ich formuliere es ja so, kurz davor, dass Intel mit einer Investorengruppe da einsteigen wollte und gemeinsam mit Partnern, nämlich mit der Schwarzgruppe, mit Bosch, mit SAP, mit Burda, HP ist noch dabei, aber hauptsächlich wegen der Hardware-Komponente. Und uns ist es uns gelungen, ein Industriekonsortium zu bauen, um Aleph Alpha mit ausreichend Investitionsmitteln auszustatten, dass die als souveräne deutsche europäische Lösung in einem ganz wichtigen Umfeld, weil da geht es auch um Digitalisierung von Verwaltungen, da geht es um Prozessoptimierung, da geht es vor allem um deutschen Mittelstand, zukünftig unabhängig von amerikanischem Einfluss oder ausländischem Einfluss, wenn man jetzt mal Ausland aus außer Europa sieht, die Zukunft jetzt eigenständig gestalten kann. Da haben wir einen Beitrag geleistet als Investoren, aber als bis heute als Berater auch. Ja.
Jetzt haben wir so viele heiße Themen hier besprochen. Magst du eigentlich Musik?
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, magst du Kunst, magst du Wein, magst du Musik? Ich mag alles, aber ich bin kein Kenner oder kein Profi, sondern ich bin da so unterwegs, dass ich sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht.
Siehst du, und weil ich dich nicht singen lassen wollte, haben wir heute einen Sänger hier, der das für uns macht. Nämlich beim letzten Mal hatten wir zum ersten Mal Gesang hier im Salon Schinkelplatz und heute...
Also Frank Sinatra finde ich gut, wenn du das hinkriegst.
Gucken wir mal, was rauskommt. Heute zu Gast Mick aus Hamburg, herzlich willkommen.
Wir können auch die Zeit überbrücken.
Also, ich kann singen. Blick nach vorn auf die Autobahn. Seit Stunden haben wir nichts gesagt. Vielleicht haben wir wen angefahren. Wer keinen Blick haben weggeschaut. Und du schweigst seitdem viel zu laut. Hinter uns sah nicht schon blinkendes Blau. Schau nicht zurück, wir sind verflucht, kriegen beide kaum noch Luft. Schau nicht zurück, wir sind kaputt, wir sind schon längst. Dopamin. Du brauchst
brauchst Raum und ich hab Platz in meinem Leben. Ist alles Asche, bis wir uns wiedersehen. Du bist so wie die scheiß Zigaretten. Immer wieder komm ich zu dir zurück. Spiel gerne mit dem Qualm in meinen Lippen. Aber morgens ist es kalt und so drin. Ich hab mir mal geschworen, in der Runde mit den Jungs, ich höre auf. Ja, ich brauch das nicht. Jetzt schicke ich dir Blumen online über den Lieferdienst. Die seh ich nie. Ich bin wieder bei den scheiß Zigaretten. Ich lieb dich, aber du liebst mich nicht zurück. Spiel gerne mit dem Qualm in meinen Lippen. Aber morgens ist es kalt und so bedrückt. Ja, morgens ist es kalt und so bedrückt.
An Mick aus Hamburg, auf Instagram übrigens Mick-Musik, also bitte folgen und schön liken. Vielen Dank an Mick. Musik wäre jetzt, heute machen wir kein Karaoke oder so. Was macht Harald Christ, wenn er mal Zeit hat für Freizeit? Machst du Sport, hast du Hobbys?
Reisen.
Reisen?
Ja, Reisen ist ein großes Hobby, das ist etwas, was... wo ich mir mittlerweile mehr Zeit nehme als früher. Und das sind sehr unterschiedliche Reisen. Das sind Wochenendtrips, Städtetrips, Kulturreisen, sehr unterschiedlich, aber auch längere Reisen, weiter weg. Also ich bin eigentlich jeden Monat unterwegs, also mehrmals auch.
Ich muss ja sagen, ich bin seit Corona ein bisschen reisefaul geworden. Hm. Irgendwie hat das Fieber mich verlassen, aber ich verstehe das total.
Nee, ich reise viel. Dann, was ich mag, ist gutes Essen. Ja, also gutes Essen, wir reden nicht über teures Essen. Ne? Also gutes Essen kann von Traditionsküche sein bis zur Gourmetküche. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Essen, was traditionsreich ist und gut und genauso wie es Sterne-Restaurants gibt. Gutes Essen, das mag ich auch sehr. Ein bisschen Kultur, Oper. Und ansonsten ist ja Politik ein großes Hobby von mir. Ich habe ja Politik nie beruflich gemacht. Das war immer ein Engagement oder ein Interesse. Das war ja nie ein Berufsfeld. 2009 war vielleicht die Ausnahme im Bundestagswahlkampf. Aber ansonsten habe ich das immer aus Überzeugung, aus dem Interesse gemacht.
Da warst du ja im Schattenkabinett von Frank-Walter Steinmeier. Ja. Wärst du gerne Wirtschaftsminister geworden?
Die Frage stellt sich ja nicht. Ich lebe ja immer in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit.
Würdest du gerne noch mal Wirtschaftsminister werden?
Nein, da bin ich raus.
Ist Politik abgehakt so?
Ja, das ist. Also für mich ist sowohl Parteipolitik kein Thema mehr. Ich kann ein Parteibuch haben, das habe ich ja. Aber mir ist es wichtig, mich gesellschaftspolitisch zu engagieren und gute Politik zu unterstützen. Und gute Politikerinnen und Politiker. Die können unterschiedlichen Parteien sein. Ich habe einfach ein Interesse daran, dass das Land gut regiert wird und dass gute Menschen sich politisch einbringen. Und da ist mir die Partei, wenn es nicht gerade die Extremen sind, nicht so wichtig. Ich unterstütze gerne gute Politik und gute Menschen, die sich in der Politik einbringen. Auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Aber ich bin da raus. Also für mich ist das kein Thema mehr. Es wird auch kein Thema mehr. Hätte ich vor 10 Jahren vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender geantwortet, aber ich bin jetzt über 50 und da muss man wissen, wo man steht und man muss vor allem wissen, was man noch vorhat. Und da ist Politik nicht mehr auf der Agenda. Genau wie ich auch keinen Vorstand oder Vorstandsvorsitzrolle mehr anstrebe. Das habe ich alles gehabt, habe es gemacht, könnte es heute noch machen, aber ich mache mit Herzblut das gerne, was ich heute mache. Meine Stiftung, mein Unternehmen, meine Aufsichtsrats- und Beiratsmandate, mein soziales Engagement, Bücher schreiben, mich zu Wort melden. Das ist das, was, es geht so ein bisschen um die innere Balance. Da bist du noch nicht, ich bin noch viel zu jung. Kommst du aber auch noch hin.
Ja,
wünsche
ja,
ich dir zumindest.
Ich meine, so ein bisschen Werte und Demokratie versuche ich hier im Salon ja auch immer zu vermitteln. Also ich gehe schon so ein bisschen auf deinen Fußstapfen.
Ja, und da will ich vielleicht mal auch in dieser Runde Deutlichkeit auch vor Kameras, aber auch vor den Gästen hier sagen, ich finde es ganz klasse, was du hier machst, weil du bringst Menschen zusammen. Und auch das ist ein Engagement, was wichtig ist, Öffentlichkeit herzustellen, auch in sozialen Medien, auch Räume zu schaffen für Dialog und für Austausch. Und ich finde das einfach große Klasse und deswegen bin ich auch heute gerne hergekommen. Okay. Okay. Und das kann man nur unterstützen.
Genug über mich geredet, wir reden wieder über dich. Du hast deine Stiftung schon angesprochen, Stiftung für
Demokratie. Ich habe ihn im Vorgespräch schon angekündigt, irgendwann tue ich die Rollen vertauschen. Und dann
ja, interessiert dich was über mich? Hast du eine Frage an mich?
Nee, mach mal weiter. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen dich ja, deswegen gehen wir da auf mich zurück, auch wenn es natürlich sehr verlockend wäre, jetzt mit dir ein Streitgespräch einzusteigen. Wir machen mal deine Agenda weiter.
Stiftung für Demokratie und Vielfalt, finde ich, ist schon mal ein schöner Name. Du hattest die Benefizgala für die Ukraine, großes Konzert im Konzerthaus in Berlin. Du unterstützt viele andere Projekte, zum Beispiel den Teddy Award. Das sind so Herzensprojekte für dich?
Das sind Themen, die ich seit manche Themen sehr lange schon unterstütze, andere jetzt nicht so lange. Also wenn man mal meine Unterstützung für die Ukraine zurückrechnet. Ich habe 1991 einen Verein mit Freunden gegründet, SOS 86, Kinder von Tschernobyl. Also 91, das ist ja, wie lange ist das eigentlich her? 33 Jahre oder so, habe ich jetzt richtig gerechnet? Müssen wir mal nachrechnen, also nicht, dass ich hier, okay, also 33 Jahre. Nach dieser schrecklichen Tschernobyl-Katastrophe 1986 ging es darum, Jugendlichen, Kindern, Familien, die leukämiekrank waren, wo die Immunsysteme am Ende waren, Erholungsaufenthalte in Deutschland in Gastfamilien zu organisieren, Tausende von Kindern und Familien nach Deutschland geholt. Wir haben auch Hilfsgütertransporte organisiert. Ich bin heute noch Ehrenvorsitzender des Vereins in meiner rheinhessischen Heimat. Das heißt, meine Ukraine-Hilfe geht ganz lange zurück. Ja, es gibt ja so Menschen, wenn es denen ein bisschen besser geht und wenn die erfolgreich sind, dann fangen die plötzlich an, sich irgendwie zu engagieren, weil sie meinen, müssen sich da irgendwie vielleicht aus unterschiedlichen Motiven bewegen. Mein Engagement geht teilweise wirklich Jahrzehnte zurück und auch in Zeiten, wo ich noch nichts hatte. Ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, das hast du ja vorhin auch angekündigt. Und ich habe mich auch schon engagiert, als ich, ja mit 17 damals, ja, da hatte ich nichts. Aber andersrum, ich konnte mich einbringen, trotzdem, zeitlich, und konnte Menschen gewinnen, die mitmachen, was ja dann auch gelungen ist. So, und so lange ist es zurückzuführen. Und mein Engagement für den Teddy geht ja auch sehr viele Jahre zurück. Und es gibt also ganz viele Konstanten, was ich lange mache. Und dann gibt es neue Projekte. Die Ukraine-Gala in Ableitung war ein neues Projekt zu einem Thema, was Herzensangelegenheit ist, Ukraine. Aber es war einfach wichtig, was Großes zu machen, um die Aufmerksamkeit auf diesen schrecklichen Angriffskrieg und wie wichtig es ist, die Ukraine weiter zur Unterstützung hochzuhalten und nebenbei auch noch 1,85 Millionen Geld zu sammeln, was übrigens jeder Euro, der durch Spenden oder Eintrittsgeldern zustande gekommen ist, ist auch wirklich in die Projekte geflossen. Alles andere haben wir andersweilig finanziert, also was die Veranstaltung gekostet hat und so weiter. Das sind so Herzensprojekte und ich habe in meiner Harald-Christ-Stiftung für Demokratie und Vielfalt alles das, wofür ich seit über 30 Jahren stehe, zusammengeführt. Und die Stiftung ist mehr als eine Stiftung, die heute schon arbeitet, sondern es ist eine Testamentsstiftung. Das heißt, mein gesamtes Firmen- und Privatvermögen mit einer kleinen Klammer für die Absicherung der Familie geht alles mal in die Stiftung rein. Das heißt, was bleibt von meinem Leben oder was überlebt mich mal, nämlich das Engagement der Stiftung. Und zwar die Projekte, die ich zu meinem Leben schon gut fand und unterstützt habe, werden weiter fortgeführt. Viele neue Projekte kommen hoffentlich dazu. Das sollen aber die dann entscheiden, die dann verantwortlich sind in der Stiftung. Aber mein gesamtes Geld geht in diese Stiftung rein. Also mit anderen Worten, ich sozialisiere mich dann. Und deswegen diskutiere ich ja immer gern mit so den linken Vertretern, die dann immer so die immer sagen, die Reichen müssen ja mehr Steuern zahlen und so weiter. Mal davon abgesehen, dass Menschen, die was leisten in diesem Land, auch viel Steuern bezahlen, sage ich immer, auf mich trifft es nur insoweit zu, dass ich sowieso alles später zurückgebe. Jetzt werden die ganz Linken, die jetzt hier zuschauen, auch wieder drei Argumente haben. Bitte kein Shitstorm. Oder nee, macht einfach, was ihr wollt. Ja. Aber wir können gerne bei anderer Gelegenheit weiter diskutieren. Mir ist es einfach wichtig. Ich fühle mich gut dabei. Und ja, ich denke auch, dass man, wenn man dem Land so viel zu verdanken hat, wie ich das habe, auch in der Verantwortung ist, ein bisschen was zurückzugeben.
Stichwort. Stichwort Teddy Award, da habe ich noch eine Frage. Ich war dieses Jahr auch da und das war ja diese ganze Diskussion rund um die Berlinale, dass viele Filmschaffende sich sehr für Palästina eingesetzt haben und sehr israelkritisch waren. Ja. Und da gibt es sicherlich viel, was man an Israel kritisieren kann. Auf der Bühne war das dann wirklich sehr pro-Palästina und auch beim Teddy Award gab es da sehr eindeutige, extreme Meinungen auch von der Jury. Wie findest du sowas?
Ich bin gegangen. Das war ja auch sichtbar, ich saß in der ersten Reihe und ich bin gegangen. Und zwar nicht, weil ich nicht sehe, dass auch ganz viele Menschen in Palästina, die nichts für diese grässliche Attentate der Hamas können, auch natürlich betroffen sind. Ja. Ich bin gegangen, auch nicht, weil man sowas auch mal angemerkt hat, sondern weil das für mich doch eine sehr überproportionale Präsenz hatte. Und wenn es um Israel geht, bin ich klar pro Israel, auch wenn ich natürlich einen kritischen Blick drauf habe, was gut läuft und was vielleicht nicht gut läuft. Ja, das muss man auch sagen. Aber das ging mir zu weit. Ja, und man muss auch das Gesamte sehen, man muss es vor allem auch in einen historischen Kontext bringen. Und ich bin Freund Israels und das bleibe ich auch und deswegen bin ich gegangen. Ich mache aber dem Verantwortlichen vom Teddy jetzt keinen Vorwurf deswegen, weil die hatten ja keinen Einfluss darauf. Aber es muss dann jeder selbst entscheiden, zu bleiben, zu applaudieren oder nicht zu applaudieren. Für mich war diese Entscheidung, einfach zu gehen.
Wichtig sind dir auch...
Haltung zeigen. Ich habe immer in meinem Leben Konsequenz und Haltung. Das war mir immer wichtig.
Der Teddy Award ist ja für die, die das vielleicht nicht so genau wissen, ein queerer Filmpreis zur Berlinale. Und du bist selber ein schwuler Mann, hast dich spät geoutet.
Ich hörte davon, ja.
Mit Anfang 30. Wir haben auch dazu schon mal ein Interview gemacht, weil dir das auch wichtig ist, zu sagen, damals waren die Zeiten vielleicht noch ein bisschen anders, aber heute kann man mehr dazu stehen.
Na, das ist sehr differenziert zu betrachten. Hier sitzt da jemand im Raum, der sehr früh, unter den Gästen, der das sehr früh wusste, bevor es öffentlich bekannt geworden ist und den ich jetzt, sage ich mal, ins Vertrauen gezogen hatte und wir zu meiner Zeit, als ich beruflich dort tätig war, auch überlegt haben, wie gehen wir denn damit um. Das waren einfach Zeiten, wo das noch kein Automatismus war. Nicht, weil die Gesellschaft noch nicht liberal genug war, sondern weil man sowas immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten musste. Man hatte Verantwortliche in Vorständen, in Aufsichtsräten, man hatte Kunden, man hatte ein öffentliches Umfeld, man hatte eine Funktion innerhalb einer Rolle, die man in einem Haus hatte. Man ist ja mit solchen Entscheidungen auch nicht immer alleine und man darf das nicht egoistisch nur immer für sich alleine sehen. Und dann kam auch noch dazu, dass ich natürlich auch meine Familie, so ein Outing ist ja nicht nur etwas, was einem selbst betrifft. Ich war in Berlin, ich war weg, meine Eltern haben im Dorf gewohnt und die mussten auf dem Friedhof beim Bäcker, beim Metzger und jeden Tag im Dorf sich damit konfrontieren. Das war ja das, was die zu Hause auszutragen hatten, etwas, was ich nicht nehmen musste. Ich habe mir da lange Zeit gelassen. Und es gab dann eine Situation, und es sind ja sehr individuelle und persönliche Entscheidungen. Ich gebe auch niemandem eine Empfehlung, den Weg zu gehen. Ich gebe auch niemandem eine Empfehlung, es nicht zu machen. Das ist eine sehr individuelle, persönliche Entscheidung. Ja? Und ich habe Respekt vor jeder Person, die sagt, ich möchte das nicht. Ich habe Respekt davor, wenn man sagt, man entscheidet sich, sich zu outen, wie jetzt zum Beispiel Ralf Schumacher kürzlich. Für mich war das eben an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mich einfach befreien, permanent den Menschen in meinem erweiterten Umfeld, das enge Umfeld wusste das ja, aber die Menschen in meinem erweiterten Umfeld einfach nicht immer was vorspielen zu müssen. So, und dann gab es natürlich eine Situation, dass man versucht hat, mich zu erpressen mit einem Wissen und ich habe gesagt, ich bin nicht erpressbar und schon gar nicht für etwas, was ganz verständlich und normal sein sollte.
Denkst du, dass die Zeit vielleicht reif ist, dass vielleicht auch mehr Top-Manager, DAX-Vorstände demnächst mal oder Fußballspieler vielleicht mal rauskommen?
Ich habe das mal so formuliert vor einer langen Zeit. Allein die Tatsache, dass wir heute drüber reden müssen und drüber reden, ist ein Signal oder ein Zeichen, dass die Zeit noch nicht bei der kompletten Normalität ist. Dass man immer noch drüber reden muss. Allein die Tatsache, dass eine Schumacher-Outing seit Wochen die Schlagzeilen in den entsprechenden Magazinen und Zeitungen belegt. Sorry, was ist da jetzt? Er hat gesagt, er lebt mit einem Mann zusammen, davor hat er mit einer Frau zusammengelegt. Es sollte doch völlige Normalität sein. Solange das noch solche Attraktion und solche Neugier und Faszination, solange das nicht völlig normal ist, ist noch nichts normal. Und ich kann nur sagen, ich kenne ganz viele Menschen, bekannte Persönlichkeiten, ich werde hier keinen outen, da gibt es andere, die das in den letzten Jahrzehnten oft gemacht haben vor laufenden Kameras, die bisher diesen Schritt nicht gewagt haben, weil sie eben aus Rücksichtnahme, aus welchen persönlichen Beweggründen, die ich auch akzeptiere, den Weg nicht gehen. Und es ist auch weit verbreitet, dass man immer noch glaubt, in manchen Bereichen, das könnte auch karrierehemmend sein. Es gibt Industrien, da spielt das gar keine Rolle, aber es mag vielleicht auch Bereiche, Branchen oder Industrien geben, wo es nach wie vor ein Thema sein könnte. Das würde nie jemand zugeben von den Verantwortlichen. Ich als Betroffener darf das sagen, aber auch da haben wir noch Luft nach oben, was Normalität geht. Aber wir haben auch Luft nach oben, wenn es um Gleichberechtigung, was Karrierechancen, Möglichkeiten und Bezahlung von Frauen angeht. Also wir haben in dieser Gesellschaft noch vieles aufzuarbeiten, wo wir heute, wo wir in Berlin leben, sagen würde, so völlig normal, wir sind alle aufgeklärt, wo ist eigentlich das Thema. Aber Deutschland ist nicht nur Berlin, Köln oder Metropolregion. Deutschland, und jetzt will ich keine Namen nennen, weil die sich dann gleich wieder angesprochen fühlen, sind aber auch einfach Regionen, wo das vielleicht ja noch anders gesehen wird, als das bei uns ist. Aber nochmal, ich habe auch Verständnis für jeden strengen Katholiken, der einfach seinem Glauben, wenn man tolerant ist, als Homosexueller tolerant ist, darf man auch diesen Menschen gegenüber nicht intolerant werden. Das ist ganz wichtig. Wer Toleranz einfordert, muss auch tolerant sein, auch gegen krude Meinungen und gegen Menschen, die einfach damit nichts anfangen können. Ist halt so. Ist noch viel zu tun. Also wir werden mit unserer Generation hoffentlich es noch erleben, dass man irgendwann da gar nicht mehr drüber spricht.
Sprechen und fragen dürfen hier auch die Zuschauer. Es ist Zeit, die Runde mal zu eröffnen. Und ich gucke gern in die Runde. Gibt es Fragen an Harald Christ? Dann ist jetzt der Moment, die zu stellen. Hat jemand eine Frage an den Harald? Hier vorne in der ersten Reihe. Das Mikro kommt. Moment, das Mikro kommt.
Über das Bürgergeld. Wenn man so viel Geld braucht, ist es sinnvoll, in dieser Höhe Bürgergeld auszugeben, wenn die Menschen den teilweise dann keine Lust mehr haben zu arbeiten, weil die damit gut leben können. So, und unsere Bürokratie ist ja so groß, dass die Menschen, die wir brauchen, nicht reinkommen, weil wir so dermaßen bürokratisch sind. So, und ist dieses Bürgergeld wirklich sinnvoll?
Das sind jetzt mehrere Fragen in einer. Ja. Ich will es mal ein bisschen versuchen, aus meiner Sicht zu sortieren. Ja, ich bin für das Bürgergeld aus einer ganz einfachen, früher nannte sich das ja Hartz IV, das ist ja nichts anderes als eine andere Begrifflichkeit für eine Grundversorgung von Menschen, die Hilfe brauchen und für die die soziale Marktwirtschaft, die Gesellschaft auch Hilfe geben muss und sollte. Für Menschen, die ohne das in ein soziales Loch fallen und die sonst auch unverschuldet aus dieser Situation nicht rauskommt, bin ich ganz klar für. Aber jetzt kommen wir bei der Differenzierung. Es muss einen deutlichen Unterschied geben zwischen Bürgergeld und zwischen dem Einkommen, was man durch seine regelmäßige Arbeit erzielen kann. Das heißt, wenn der Unterschied zwischen Bürgergeld oder wenn ein Bürgergeld zum bedingungslosen Grundeinkommen wird, und immer weniger Menschen arbeiten wollen, weil sie sagen, sie bedienen sich des Bürgergelds und sich im Arbeitsmarkt verweigern, obwohl sie arbeiten könnten und vielleicht dann sogar noch Schwarzarbeit nachgehen und dann mehr verdienen als jemand, der jeden Tag seine Arbeit nachgeht, da habe ich ein Problem mit.
Und ich bin Sohn eines Opel-Arbeiters, der 35, 40 Jahre in Dauernachtschichtbetrieb im Opel am Band gearbeitet hat, seine Gesundheit dabei ruiniert hat, weil er seinen beiden Söhnen mit meiner Mutter gemeinsam ein besseres Leben ermöglichen wollte, der heute sehr krank eine Rente hat von 1450 Euro, also eine gesetzliche Rente, 450 Euro Betriebsrente, Gott sei Dank, kommt oben drauf. Das ist mehr, als der Durchschnitt hat, aber es ist nicht so viel, dass man davon sehr gut leben kann. Jetzt werden diejenigen, die nur 800 oder 900 Euro sagen, wieso, das ist doch sehr viel, aber ich will es einfach mal so ein bisschen einsortieren. Solchen Menschen zu erklären, dass dann andere vielleicht die sich am Arbeitsmarkt verweigern, dann auf Dauer vom Staat durchfinanziert werden, das ist schon schwierig. Ja. Deswegen bin ich für eine Differenzierung. Hilfe dort, wo die Menschen wirklich Not haben, wo es gebraucht wird, das ist die Stärke und die Errungenschaft der sozialen Marktwirtschaft, aber Sanktionierung dort, wo Missbrauch gegeben wird. Jetzt sind wir beim anderen Thema, das ist bei dem ganzen Thema Zuwanderung. Ja. Ich meine, es wird ja auch diskutiert. Wir müssen natürlich aufpassen, dass Menschen, die in dieses Land kommen, durch das Bürgergeld nicht mehr verdienen, als sie jemals in den Ländern, von denen sie kommen, verdient haben können. Das ist ein echtes Problem, das ist eine echte Herausforderung. Und da, glaube ich, muss die Politik auch ran und ist aber auch erkannt worden. Ja, da gab es Fehlsteuerungen und ich hoffe, die Regierungsparteien und auch übrigens die Koalition gemeinsam, also die Opposition, haben die Kraft, da jetzt ein Regulatorium zu schaffen, dass unsere Hilfsbereitschaft, Menschen in Not, hilft, Menschen, die bedroht sind, die wir auch schützen wollen, auch schützen müssen, dass es nicht umgekehrt wird, dass wir, ich sag mal, immer mehr Flüchtlinge in unsere Sozialsysteme bekommen, weil das ist die Differenzierung. Was wir brauchen, sind Fachkräfte und Fachkräftezuwanderung, aber die haben auch auf dem Arbeitsmarkt alle Chancen und Perspektiven und zwar immer mehr, weil wir immer mehr Fachkräfte brauchen. Das jetzt mal, um es ein bisschen einzusortieren. Da wird in der Diskussion politisch immer vieles über einen Kamm geschert. Da wird immer alles miteinander verglichen. Und die 10 negative Beispiele, die es auch gibt, werden dann gleichgesetzt mit den 10 Beispielen, die dann betroffen sind, obwohl die die Kritik nicht verdient haben. Man muss es wirklich differenziert betrachten. Und das ist auch mein Appell, nicht pauschalisieren, dort kritisieren und abstellen, wo es sein muss, aber dort auch Verständnis dafür haben, dass unsere soziale Marktwirtschaft, unser gesellschaftliches Zusammenleben und Zusammenwirken ein großes Gut ist, was wir in diesem Land auch erreicht haben.
Dankeschön für die Antwort. Gibt es weitere Fragen?
Vielen Dank.
Hinter mir, einmal hier bitte.
Im Vergleich dazu eher seicht. Sie sind ja Wahlberliner und haben uns gerade erzählt, dass Sie dauernd unterwegs sind. Was hält Sie eigentlich in Berlin? Ich denke insbesondere an die Kulturszene.
Ja, also irgendwann muss man ja irgendwo mal ankommen. Ne? Ich habe in Köln gelebt, als ich bei der Postbank Vorstandsrollen hatte. Ich habe in Düsseldorf gelebt, als ich bei der Ergo Vorstandsrolle hatte. Ich habe in Frankfurt gelebt, als ich bei der Deutschen Bank Rollen hatte. Ich habe in Hamburg gelebt, also ich bin ja viel rumgekommen innerhalb Deutschlands. Ich habe in jeder Metropolregion mal gelebt. Aber ich muss sagen, alle Städte haben ihren Reiz, jede Stadt hat auch so seine schönen Ecken, aber Berlin hat von allem etwas. Und Berlin ist eine weltoffene Stadt, Berlin ist eine internationale Metropole, Berlin hat sowohl was die Menschen angeht, die Kulinarik angeht, das Kulturangebot angeht, Kunst, Museen, den Austausch zwischen Stadtleben und im Grünen sein, zwischen Wasser, gut, Berge haben wir hier nicht, ja, Kreuzberg, gut, ja. Aber Berlin ist einfach eine ich habe Berlin immer als liberale, weltoffene Stadt kennengelernt und ich liebe Berlin. So. Ich bin ja. Aber zwischendrin auch mal immer ganz gerne weg.
Noch hier vorne eine Frage.
Sie haben gerade gesagt, aus Sicht eines homosexuellen Mannes müsste man auch Toleranz und Verständnis gegenüber zum Beispiel Hardcore-Katholiken entgegenbringen. Gilt es eigentlich auch gegenüber zum Beispiel Wählern der AfD oder von, sagen wir mal, rechtsextremen, linksextremen Parteien? Muss man da nicht auch Toleranz aufbringen oder das akzeptieren, dass die vielleicht eine Meinung vertreten, die man selber überhaupt nicht teilt, die aber ihre Stimme als Wahlberechtigte in einer Demokratie einer Partei geben, die ja ganz offiziell zugelassen auf einem Wahlzettel steht? Also gehört das nicht auch quasi zur Demokratie dazu, aus Sicht einer Stiftung, die Demokratie fördern will?
Das ist keine einfache Frage, die zu beantworten ist, weil auch das muss man differenzieren. Das habe ich ja eingangs gesagt oder vorhin, als wir zu dem Thema gesprochen haben. Die Wählerinnen und Wähler überwiegend, die diese Partei in einem demokratischen Prozess wählen, sie steht nun mal zur Wahl, das ist ein demokratischer Prozess, das muss man akzeptieren und tolerieren, es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Ja, das ist die freie Entscheidung eines Menschen, sein Wahlvotum eben abzugeben. So, und die Motivgründe sind immer vielseitig. Das kann Frustration sein, das kann Ängste sein, das können negative Erlebnisse sein, das können Denkzettel sein. Deswegen sind diese Wählerinnen und Wähler ja nicht alle rechtsextrem, sondern es ist eher ein Appell an die etablierten Parteien, wieder eine Politik zu machen, um mehr politische Inhalte auch glaubhaft umzusetzen, nicht zu propagieren, sondern umzusetzen, um diese Menschen abzuholen. Das ist jetzt mal das, was mein Demokratieverständnis ist, was freie Wahlen angeht. Meine Kritik geht an die Funktionäre dieser Partei. Diese Funktionäre, die, nehmen wir mal Herrn Höcke zum Beispiel in Thüringen, der ja auch vom Verfassungsschutz und auch von anderen, ja, soweit ich jetzt lesen durfte, jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, um keine Klage loszutreten, ich glaube sogar als rechtsextrem bezeichnet werden darf. Ich will mal andere Formulierungen mal weglassen, die da einhergehen. Jemand, der für das Land keine besseren Konzepte hat, keine Lösung hat, es aber versteht, mit den Ängsten, mit der Frustration diesen Menschen zu spielen und für definitiv ein anderes Deutschland steht, für ein nicht westlich zugewandtes Deutschland, gegen die NATO ist, gegen den Euro ist, gegen Toleranz und Akzeptanz und viele dieser Werte ist, für die ich einfach seit meinem gesamten Leben stehe. Und wenn solche Demagogen, so wie ich es mal beschreiben, durch ihre billige Polemik es immer mehr schaffen, diese Menschen anzuziehen, das sind diejenigen, die für mich diejenigen sind, die man anprangern muss und stellen muss, auch inhaltlich stellen muss, ja. Und dafür trete ich an und ich verurteile oder kritisiere nicht die Wählerinnen und Wähler, ja. Dass da ein gewisser Prozentsatz echte Nazis sind, das ist auch bekannt. Aber das ist ein eher geringerer Prozentsatz gegenüber dem, was diese Parteien zurzeit für Zustimmung kriegen. Ja? Für mich ist es eher ein Ventil, dass viele Menschen einfach, wenn ich jetzt sage, in Hilferuf, würde das falsch verstanden. Ja? Das wäre eine Herabsetzung des Wählervotums. Aber es ist, ich sage einfach mal, die Menschen senden Signale. Ja? Und so gehe ich damit um. Ja? Und wir dürfen eins nicht vergessen. Wenn wir die Geschichte mal etwas zurückschauen, es gab eine rechtsextreme Partei, die auch über demokratische Wahlen in Mehrheiten gekommen ist. Und es waren auch immer Ergebnisse, die so zwischen 30% und 35% lagen. Die hatten ja nie die Mehrheit der gesamtdeutschen Bevölkerung. Und das, am Schluss hat es dazu geführt, dass wir in der größten Katastrophe gelandet sind, die dieses Land erlebt hat. Und das will ich nicht, dass es sich wiederholt. Ich will auch nicht, dass Politikerinnen und Politiker bedroht werden, angepöbelt werden, angegriffen werden, die Kommunalpolitik machen. Ja. Und dafür stehe ich und das ist auch, muss man nicht gut finden, aber das ist meine Haltung. Ja.
Ich bin bewusst heute nicht auf jeden Schritt deiner langen und sehr erfolgreichen Karriere eingegangen. Da gibt es ganz tolle Podcasts mit David Döble zum Beispiel oder auch von den Kollegen mit NTV. Ich wollte heute dich ein bisschen besser kennenlernen und
ich kenne es auch schon so lange.
Ich war das Synonym für noch ein paar Menschen. Ach so, mehr. Okay. Lieber Harald, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für die nächsten Projekte, gutes Händchen, schöne Reisen und hoffentlich bis bald. Vielen Dank an Harald Christ.
Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank auch an Sie für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder am 21. Oktober, dann mit Tijan Onaran. Sie wird zu Gast sein und hier werden nur Frauen zu Gast sein. Es wird ein Podcast für Frauen sein. Also darauf freue ich mich schon. Danke für heute, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.